Ja, auch noch von uns einen schönen guten Morgen. Schön, euch wieder mal zu sehen, hier in der Hammermühle. Ich habe für heute ein Thema ausgewählt. Man sagt ja, man soll über das predigen, was man selbst am meisten braucht. Glaube, der nicht ermüdet. Glaube, der wirklich durchhält. Und wo wir sagen können, mit diesem Glauben sind wir nicht betrogen, sondern haben auf die richtige Karte gesetzt. Also heute Morgen dieses Thema im Glauben nicht müde werden. Das Geheimnis, so habe ich es mir für mich mal unterschrieben, der immerwährenden Kraft Gottes. Weil wir ja einem Gott nachfolgen, der nicht müde wird. Das ist bekannt. Aber wir machen uns ja keine Illusionen. Weder über das Leben noch über die Nachfolge Jesu. Wir wissen ja, dass nicht alles nach Plan läuft. Und nicht nur deshalb, weil wir fehlerhafte Menschen sind und bleiben, auch als Christen. Es kommt auch vieles immer wieder von außen auf uns zu, was wir nicht voraussehen und berechnen können, worauf wir überhaupt keinen Einfluss haben. Und wir dürfen uns über das und unsere Umgebung, gerade auch die dämonische Welt, die Einfluss nimmt, ganz entscheidenden Einfluss nimmt auf diese sichtbare Welt, da dürfen wir keinen Wunschvorstellungen nachlaufen. Wir wissen auch, dass wir mancherlei Bewährungen ausgesetzt sind, in die wir durch den Heiligen Geist geführt werden, wie es zum Beispiel von Jesus in Matthäus 4, Vers 1 heißt, dass er von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Dass Gott aber in all dem für uns da ist, 24 Stunden am Tag, und Vorsorge für jede Situation getroffen hat, in die wir kommen, das ist eine der köstlichsten Wahrheiten der Bibel. Wir kommen immer in vorbereitete, von Gott vorbereitete Verhältnisse, egal wie negativ sie sein mögen, egal ob sie vorhersehbar oder überraschend uns treffen. Aber das, was uns ja manchmal so müde macht, ist ja nicht unbedingt die viele Arbeit. Wir wissen, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, um viel arbeiten zu können, und das 6 Tage die Woche, wie es in der Schöpfung steht. Ja, und nicht 4 Tage, nicht 5, sondern wirklich 6 Tage. Und manche hängen auch noch einen Tag dran, ja. Das, was uns aber so müde manchmal macht, das ist das, was mit unserer Mühe und Arbeit in Verbindung steht. Nämlich Enttäuschungen, Rückschläge, Zielverfehlungen, Niederlagen, wo wir uns fühlen, als ob wir im Morast stecken würden und es geht nicht mehr vor und zurück. Wenn wir scheiterten, obwohl wir uns so eingesetzt hatten, unberechtigt vielleicht kritisiert wurden, obwohl wir es gut meinten und das Beste gaben. Das macht uns müde. Das demotiviert. Und wenn so ein Zustand über viele Jahre anhängt, egal ob es in einer Gemeinde, am Arbeitsplatz oder in der eigenen Familie ist, dann spricht man eben seit einigen Jahren, Jahrzehnten von dem Ausbrennen, von dem sogenannten Burnout, wo die Kräfte von uns abgefließen sind in die dunklen Kanäle des Ärgers, des Grolls, der Verbitterung, der Anklage und nicht zuletzt auch der inneren Kündigung und Verweigerung gegenüber Gott. Manchmal wollen wir mehr auch. Wir wollen mehr oder etwas anderes als das, was Jesus uns vorbereitet hat und was er uns verheißen hat. Die Bibel spricht zum Beispiel von, der Herr Jesus spricht davon, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, und nicht mehr viel davon zu sehen ist, wenn das nicht geschieht, dann bleibt es allein. Manchmal ist es der innere Protest, die Verweigerung, einfach so eine Wahrheit für ein Selbst zu akzeptieren. Und wir erleben dann manchmal sehr unliebsame Auseinandersetzungen, verletzende Erfahrungen, geistliche Kämpfe, die nicht siegreich enden. Wir wissen zum Beispiel von einem Elia im Alten Testament, der ja immer wieder bei solchen Texten angeführt wird, diesem gewaltigen Gottesstreiter. Jedes Mal, wenn wir in Israel waren, dann waren wir auch auf dem Karmel. Und dann sieht man das Elia-Denkmal, dort der Mann, der dort steht mit der Fackel in der Hand. Manche denken auch, es wäre ein Schwert, aber es ist eine Fackel. Ja, der so für Gott gekämpft hat und der für diesen einen gewissen Einsatz von Gott 3,5 Jahre in der Stille vorbereitet wurde. 3,5 Jahre Vorbereitungszeit für einen Tag der Entscheidung. Dann kann man sich vorstellen, welche Kraft investiert wurde für diese Auseinandersetzung, die kommen musste, welche Erwartungen damit verbunden waren. Und dieser Mann erlebte, wie Gott ihn befähigte, inmitten von 800 Götzendienern, dämonisch besetzten Menschen, aufzustehen und nicht zu wanken, die Wahrheit Gottes aufzurichten. Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Und das ganze Volk blieb zurückhaltend, entschied sich nicht. Erst als Gott vom Himmel her mit Feuer antwortete, ja, dann sagten sie, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, ja. Aber in so einer Situation zu bestehen, da waren die Nerven angespannt bis zum Letzten. Und nach der siegreichen Beendigung dieser Konfrontation mit den ganzen 850 Götzendienern, die dort versammelt waren auf dem Karmel, dann lief auch noch der Elia vor dem Wagen des Ahab, des Königs her. Und dann war er erschöpft. Am Anfang meiner Predigerzeit sagte mir mal ein alter Prediger, ich war damals etwa 30, sagte er mir, Bruder, du musst wissen, wenn wir predigen, kriegen wir immer unsere Schläge. Das war sehr ermutigend. Entweder vor der Predigt, während der Predigt oder nach der Predigt. Ich habe viele Schläge bekommen während der Predigt. Innere Angriffe, Verunsicherung, dass man denkt, was du jetzt predigst, ist der letzte Käse, ja. Und das wirkt überhaupt nichts, das ist das Ganze wirklich in die Mülltonne klopfen. Das ist Schrott, was momentan über deine Lippen geht. Solche Anfechtungen habe ich nicht nur einmal auf der Kanzel gehabt, sondern wo ich gedacht habe, ja, Mensch, hast dich zu wenig vorbereitet, hättest noch mehr beten sollen und so weiter. Das waren alles Gedanken, die parallel dann laufen, während du redest zur Gemeinde. Diese Fähigkeit hat uns ja Gott gegeben. Aber die allermeisten Angriffe habe ich erlebt nach der Predigt. Und Predigen ist ja nun mal meine Hauptaufgabe. Ich durfte tausende Male auf der Kanzel stehen bis zum heutigen Tag. Auch etwas, was ich nie so gedacht und vorgesehen hatte für mein Leben. Aber Gott hat es vorbereitet und dann muss ich es auch tun. Aber wie viel Verzagtheit hat mich manchmal überfallen. Ja, wenn ich das Wort Gottes gesagt hatte und dann prasselten die Angriffe auf mich nieder, diese niederschmetternden Gedanken. Das ist erst seit einem Jahr besser geworden. Wisst ihr, wie lange ich predige? 46 Jahre. Das ist unterschiedlich bei uns. Andere, die gehen auch nach der Predigt wirklich frohgemut nach Hause, haben das alles nicht, können das vielleicht auch gar nicht verstehen, denken, na, du machst das immer so dramatisch und du müsstest das ein bisschen lockerer nehmen. Das haben wir ja auch manche früher gesagt, jetzt heute nicht mehr, aber früher. Das kann ja alles sein. Aber jeder predigt und nimmt sich selber mit, mit seiner ganzen Geschichte, wenn er auf der Kanzel steht. Und in den ganzen Dienst für Gott, mit seiner ganzen Geschichte. Ja, und dieser Elia fiel in eine tiefe Depression, das wissen wir. Man sagt immer, ja, das war das Wort der Isabel, ja, das stimmt schon. Ja, die ihm dann sagte nach seinem Dienst, ja, ich werde dich töten und du wirst diesem Tod nicht entrinnen können. Aber ich denke, es war auch noch etwas anders bei dem Elia, was in eine so tiefe Krise stürzte. Nämlich, dass er spürte, diese ganze 3,5-jährige Vorbereitungszeit. Mein entschiedener Einsatz für Gott. Was hat er gebracht? Was hat er gebracht? Ja, das Volk sagte zwar, der Herr ist Gott, aber es gab ja wirklich keine innere Bewegung, Bußbewegung vor Gott über den lauen, götzendienerischen Zustand im Volk Gottes. Letztlich blieb alles beim Alten, das wissen wir aus der Geschichte. Und das kann einen schon sehr angreifen, wenn man sein ganzes Leben in die Waagschale geworfen hat, seine ganze Zeit für Gott geopfert hat, Wege der Entbehrung gegangen ist. Wir wissen, wie der Elia diese 3,5 Jahre durchlebt hat, mit wie viel Entbehrungen. Ja, das wären manche Christen nicht fähig, einen Tag oder eine Woche mal so viel Entbehrung zu haben. Und dann traf dieses Wort genau in die richtige Situation. Er hat das gespürt, ja, was letztlich beim Volk Gottes abgeht. Ja. Sie richteten ihr Fähnchen immer nach dem Wind. So wehte der Wind von da, dann flatterte es nach da, kam er von da nach da. Also immer so, wie gerade der Mainstream war. Ja. Und wie die Leute so dachten und was die Mehrheit so für gut und richtig hielt. Und er stand da. Und er stand weithin allein, so dachte er. Und da sagte er ja auch zu Gott, ich bin allein übrig geblieben. Manchmal kann man sich sehr einsam fühlen. Auch in einer Menge von Menschen, in der eigenen Familie, sich sehr einsam fühlen, ja. Oder in der Gemeinde, ja. Dass man mal vielleicht eine Äußerung gemacht hat, man spürt, es kommt überhaupt gar nicht bei dem anderen an, der hat mich überhaupt nicht verstanden. In dem, was ich sagen wollte. Was mein Herz ausmacht, meine Erfahrungen mich gelehrt haben die letzten Jahre. Also, es gibt viele Dinge, die uns ermüden lassen. Und eine der Hauptpunkte, die uns ermüden lassen, ist Erfolglosigkeit. Wenn man dann sich so abgemüht hat, eine Mutter für ihre Kinder 20, 30 Jahre abgemüht hat. Vor einiger Zeit sagte mir einer, ein Bruder, ich habe ihm mal getraut, alle unsere 5 Kinder gehen nicht den Weg. Was für ein entschiedener Mann ist der? Der sich nicht vor dem Zeitgeist beugt mit seiner Frau, sondern wirklich dicht an Jesus geblieben ist. Und ich kannte ihn immer als einen entschiedenen Nachfolger Jesu. Aber das bleibt ja nicht in den Kleidern stecken, wenn solche Resultate dann kommen. Gewiss ist noch nicht aller Tage Abend. Und wir sollten als allerletztes diese Hoffnung aufgeben. Und die Bibel sagt ja in Hebräer 10, 35, werft ja nicht euer Vertrauen weg. Es hat eine große Belohnung. Egal, ob ihr das momentan spürt oder nicht. Euer Vertrauen auf Gott wird Gott belohnen. Wir kennen den bekannten Vers aus Hebräer 11, Vers 6, ja. Ohne Glauben, aber ohne dieses Vertrauen auf Gott, ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und was soll er noch glauben? Super, super, ganz genau. Also ich zitiere den Vers ja schon 40 Jahre, denke ich mal so. Pi mal Daumen, ja, 40 Jahre zitiere. Und genau dieser Zusatz, der ist mir in den letzten Jahren noch einmal besonders unterstrichen worden, ja. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und von daher können wir verstehen, was Paulus sagt, 1. Korinther 15, 58, wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich. Und das nicht vergeblich orientiert sich nicht an den Resultaten, sondern was wird Gott einmal belohnen? Das Verborgene der Finsternis und die Ratschläge der Herzen. Mit welch einer Motivation habe ich Gott gedient? Das wird der Herr belohnen. Und das sieht der Herr. Und das kann mir keiner rauben, auch kein Misserfolg rauben. Ich will euch heute Morgen eben über diesen einen Mann etwas weitergeben, der nach dem Elia, den ich kurz gestreift habe, eben den Paulus, über den ich so viel gelesen habe, so oft gepredigt habe. Er ist mir so ans Herz gewachsen, dieser Mann. Und von ihm habe ich neben Jesus das meiste lernen dürfen aus der Schrift. Er war ja einer, den Gott nun außergewöhnlich gebraucht. Er war der größte Missionar der gesamten Christenheit, der Paulus. Er war der beste Lehrer, den die Gemeinde Jesu je gehabt hat. Und er gründete viele Gemeinden, führte nicht wenige zum Glauben an Jesus. Er war rastlos im römischen Weltreich unterwegs. Und dabei hat er in seiner ganzen Zeit, außer seinen Gefängniseinsätzen, die er hatte, ich nenne es mal so, ja, er war ja manchmal länger im Gefängnis, 1,5 Jahre, da dachte man, ja, was soll das alles verlorene Zeit? Aber die Zeit, wo er öffentlich wirkte, waren etwa 10 Jahre seines Lebens. Mehr nicht. Ja, er kam ja in einem Alter, etwa um 35 herum, kam er zum Glauben. Und dann war er ja lange Zeit noch in Tarsus, 3 Jahre in der Wüste in Arabien. Und bis ihn dann der Barnabas holte, war er Mitte 40. Ja. Und dann fing seine Wirksamkeit an. Was kann Gott manchmal in wenigen Jahren durch einen Menschen wirken? Früher haben wir oft gesungen, was könnte Gott aus deinem Leben machen? Wenn du ihn nur Herr sein ließ, und das gilt besonders für euch jungen Leute, ja, was könnte Gott aus deinem Leben machen, was du noch gar nicht ahnst? Ja, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn? Ja, wenn. Gott hat etwas vorbereitet, Gewaltiges vorbereitet, von dem man oft nicht die geringste Ahnung hat. Ja, dieser Mann, er gründete viele Gemeinden, war eben ständig unterwegs, wenn ihn Gott nicht mal im Gefängnis festsetzte und ihm Zeit zum Nachdenken und zum Schreiben gab. Er hat ja mehrere Briefe aus den Gefängnissen geschrieben, in denen er war. Aber er war sein ganzes Leben lang, seit seiner Bekehrung, ein tödlich bedrohter Mann. Ja, dass Leute ihn umbringen wollten, ihm nach dem Leben trachten. Ich weiß nicht, wie viele von euch momentan nach dem Leben trachten. Ando? Keiner. Aber er hat das nur gehabt. Er hat das nur gehabt. Er konnte keinen Dienst unangefochten für Jesus tun. Er war ein Verfolgter, ein Gejagter und ein Verhasster. Und dann schreibt dieser Mann ja Briefe. Und eine Stelle ist mir im letzten Jahr besonders begegnet. Ich kannte sie auch schon länger, hatte sie auch mal schon vor langer Zeit auswendig gelernt, aus dem Epheserbrief. Und dann schreibt er, aus dem Gefängnis, ja, an die Gemeinde. Was würden wir einer Gemeinde aus dem Gefängnis schreiben? Wir würden erstmal berichten, wie es uns geht, ne, wie es Essen ist, ne, ob die hygienischen Bedingungen auch entsprechend sind, ja, ob wir krank geworden sind, Husten bekommen haben und so. Das würden wir dann alles aus dem Gefängnis schreiben, ist ja auch nicht schlecht, ja. Kann man ja auch informieren, die Gemeinde. Aber was schreibt dieser Mann im Epheserbrief? Philippa, Kolosser, das waren die 3 Gemeindebriefe, die er aus dem Gefängnis schrieb, ja. Sie sprechen eine ganz andere Sprache. Und da spürt man etwas von einem Mann, der in die Erde gefallen ist, und das Weizenkorn gestorben ist und dass er in jeder Situation Frucht bringen konnte für den Herrn. Und das nicht abhängig machte von den äußeren Umständen. Was schreiben wir einer Gemeinde? Er schrieb an Ephesus, hier Kapitel 1. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Es ist so entscheidend, dass man erleuchtete Augen hat. Denn sonst verfällt man dem Stumpfsinn. Sonst verfällt man der Resignation. Wenn die Augen des Herzens nicht erleuchtet sind, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Was bewegte den Paulus? Den Paulus bewegte Hoffnung, Reichtum und überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Das bewegte ihn im Gefängnis, hat ihn noch mehr bewegt, ganz gewiss. Und das hat Paulus gelernt in seinem Leben. Widerwärtigkeiten, Rückschläge, Verfolgungen, sie waren ständig präsent und sie waren sein Stachel im Fleisch, über den ja viel meditiert wird. Aber wenn man den Kontext liest aus 2. Korinther 11 und 12, dann weiß man, was sein Stachel im Fleisch war, sein Pfahl im Fleisch. Es waren die beständigen Verfolgungen, gerade auch durch die Juden. Und alles, was damit zusammenhängt, da schreibt er ja nun gerade im 2. Korintherbrief in 5 Kapiteln, Kapitel 1, 4, 6, 11 und 12. Ja. Was hat der Mann noch durchgemacht? Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 10, einer meiner Mitarbeiter in Rom, der hat mich verlassen, der Demas. Also ich habe mir manchmal die Frage gestellt, ja, wenn ich so einen Mentor wie Paulus gehabt hätte, hättet ihr den verlassen? Nie und nimmer hätten wir ihn verlassen. Und ich kapiere das nicht bei dem Demas, ja, dass er einfach den Paulus im Stich lässt, da wo er ihn braucht. In seiner Gerichtsverhandlung in Rom stand ihm niemand zur Seite. 2. Timotheus 4, Vers 16. Ja, an der Westküste der heutigen Türkei, dem damaligen Asien, ja, jetzt ist der Name weg, die Hauptstadt Izmir, ganz genau. Das ist meine Soufflöse, ja. Meine Frau, die muss ich dann immer fragen, wenn Namen bei mir weg sind, sie ist dann gut dabei. Da war ja in der Nähe von dem heutigen Izmir, war ja Ephesus, ja. Und da heißt es, in Asien, da haben mich alle verlassen. Sie haben ihn nicht nur verlassen, sie haben sich von ihm abgewandt. Wisst ihr, wie lange er in Ephesus war? Es war das Zentrum der Erweckung damals in Kleinasien durch Paulus. Da war er 3 Jahre lang. Und dann schreibt er in Apostelgeschichte 20, ich habe die Gemeinde 3 Jahre lang Nacht und Tag unter Tränen ermahnt. Und was geschieht? Sie wenden sich von ihm ab. Verstehen wir das? Also ich wäre in Depressionen versunken. Wenn ich das sehe, ja, wenn Leute, die einmal so gut dabei waren, in die ich so viel investiert habe, dass sie mir den Rücken kehren, mir einen dritten Hintern geben, schlecht über mich reden. Ich habe auch diese Segnung Gottes reichlich erlebt. Ja, und dann sollst du dann noch freundlich sein, ja, weiterhin zu jedermann. Paulus schrieb in 2. Korinther 4, Vers 6 folgende, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In allem als Diener Gottes. In vielem Ausharren. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, Wachen, Fasten, Reinheit, Erkenntnissen der Langmut, in Güte im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und Linken. Denn bei Paulus ging es durch viel Ehre und durch viel Unehre. Durch gute Nachrede und durch böse Nachrede. Er wurde als Verführer tituliert, als Irrlehrer, als Wahrhaftiger, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit freuend, als Arme, die durch viele reich machen, weil sie nichts besitzen. Ja, das sind Aussagen von diesem Mann, der Apostel war. Ja, und wie löste er viele Anfechtungen in seinem Leben auf? Zum Beispiel im Philipperbrief schreibt er ja darüber, ja. Was die Leute ihm zufügen, Schmerzen zufügen, Christen fügen ihm Schmerzen zu in seinem Gefängnis in Rom. Was sagt der Paulus? Zum Beispiel, es werde ihnen nicht zugerechnet. So löste er das auf. Eine Riesenenttäuschung. Ich wurde jetzt gerade die Tage nochmal an eine Sache erinnert, die mich auch aktiv geschnitten hat. Und im Zusammenhang mit jemandem. Und dann wurde ich erinnert an den Vers. Paulus sagt, der Herr, ich rechne das euch nicht zu. Ja, wenn mich alle verlassen haben, es werde ihnen nicht zugerechnet. Und die zweite Aussage, der Herr stand mir bei. Wie muss man von sich selber gelöst sein, Leute, wenn man so etwas sagen kann, von ganzem Herzen sagen kann, ich rechne diese Gemeinheiten den anderen nicht zu. Ich lasse mich dadurch nicht aus der Bahn werfen. Ich lasse mich nicht durch Christen, die ihr Eigenleben leben, die mir meinen, mir eine auswischen zu müssen, die mich tief enttäuschen. Ich lasse davon nicht meine Beziehung zum Herrn bestimmen. Glaube, der nicht müde wird, hat mit inneren Entscheidungen zu tun und mit Einsichten, die über das hinausgehen, was wir normal als Menschen denken. Wir bleiben oft an dem hängen. Ja, was äußerlich ist, was Leute sagen, wir können uns beschäftigen mit ihnen Tag und Nacht. Das habe ich Jahre, Jahrzehnte lang gemacht. Gewisse Sätze haben mich nicht losgelassen, die haben so in mir gebrannt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie können die Leute nur so in der Öffentlichkeit über dich reden? Und ich wollte meinen Ruf retten. Und was macht Paulus? Er sagt einfach, na ja, wir gehen halt durch böse Gerüchte und wir gehen durch gute Gerüchte. Erledigt. Und deswegen hatte er Kraft. Und deswegen konnte er an die Epheser schreiben, Kapitel 1, 18, im Epheserbrief. Ja, von der überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Überragende Größe. Ich hatte mal vor vielen Jahren Bibelarbeit vor Lehrern. Also mit 2e, nicht mit 3e. Vor Lehrern, also wirkliche Lehrer, gläubige Lehrer, da hatte ich was über Burnout gesagt. Und soviel ich weiß, war das meine letzte Andacht vor ihnen. Ich hatte dort Jahre über Jahre immer wieder mal gepredigt. Da hatte ich ihnen gesagt, das Burnout hat mit etwas ganz Entscheidendem zu tun. Einmal, wie verarbeiten wir das Negative? Ja, wie betrachten wir es? Aber dann, wir haben mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Damit hängt Burnout zusammen. Mehr ausgeben, als man eingenommen hat. Das heißt also, es ist eine Anfrage an meine Beziehung zum Herrn. Ich will das nicht kleinreden, was Leute durchmachen. Ich kann das auch, ich habe genug durchgemacht in meiner Nachfolge. Und von daher weiß ich ja, wenn ich dem Ausbrennen nahe war, dann war das immer auch eine Folge, wo meine Beziehung zum Herrn gelitten hat. Ja, wo ich so mit Dingen beschäftigt war, mit Negativen beschäftigt war. Und dann fand ich auf keinen Zugang mehr zum Herrn. Und das ist das Hauptproblem für Leute, die auch im Glauben Schiffbruch erleiden. Ihre Beziehung zum Herrn leidet. Weshalb gehen Leute aus der Gemeinde weg und kündigen den Christen, weil sie ein, zwei Leute enttäuscht haben? Weshalb kündigen sie dem Herrn? Für mich ist es wichtig, dass ich für mich festmache, ich lasse mich durch nichts aus meiner Berufung werfen. Durch nichts. Was kann der Herr dafür, wenn Menschen mir schräg kommen? Und wenn ich manches geistlich nicht verarbeite, kann er doch nichts dafür. Wir sollten uns eine Sache merken. Gott ist nie schuld. Nie. An irgendeiner Sache. Egal was es ist, Gott ist nie schuld. Und das Zweite, Gott hat einen Weg für mich, der begehbar ist. Und deswegen werde ich nicht im Glauben müde und matt. Der Herr hilft mir immer wieder auf. Wie heißt es in 2. Korinther 4, 1? Darum, da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Warum? Was sagt Paulus? Weil wir Erbarmen gefunden haben. Steht auf dem Grabstein von Bodelschwing, dieser Vers. 2. Korinther 4, 1. Wir ermatten nicht, weil uns Barmherzigkeit Gottes widerfahren ist. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich das andere einstecke. Und wenn geht, auch wegstecken. Und fröhlich weiter. Vers 16 schreibt er nicht, deshalb schreibt er in 2. Korinther 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der Innere Tag für Tag erneuert. Das heißt also, das ist die Sache. Das ist der Knackpunkt, wird mein innerer Mensch erneuert. Und schreibe ich Gott Dinge zu, die er nie verursacht hat. Gott ist nicht schuld. Gott ist nie schuld. Gott ist vollkommen. Und Gott hat mich so lieb, dass er nie mir etwas Negatives tun wird. Nie. Aber er lässt vieles zu, das wissen wir. Rückschläge in der Arbeit. Da ist Paulus weitergegangen. Egal, welche Anerkennung er bekommen hat oder welche Kritik, welcher geleistete Einsatz, wenn es Kritik hagelte, der Herr rechne es ihnen nicht zu. Das ist eine gute Losung, Leute, damit wir gut weitergehen. Das wünsche ich euch. Hier in der Hammermühle, da wo ihr euch zu bewähren habt, in euren Bewährungsfeldern, ja, rechnet den Menschen nicht zu. Setzt euer Segel richtig. Ja, man kann auch im Gegenwind vorwärts kommen. Und für manche Dinge ist der Gegenwind ganz entscheidend. Zum Beispiel für Flugzeuge. Flugzeuge starten nie mit dem Wind, nie mit Rückenwind, immer gegen den Wind, wenn Wind vorhanden ist. Nur so kommen sie hoch. Und Gott gibt uns Gegenwind. Er gibt uns auch manchmal Rückenwind. Er weiß es, was wir brauchen. Das wünsche ich euch, dass ihr eine zufriedene Einstellung zu dem Herrn habt und Gott nie Vorwürfe macht wegen diesem und jenem. Er ist nicht schuld. Gott ist für euch. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er euch mit ihm nicht alles schenken? Ich bete noch. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du ein schenkender Gott bist und dass du dass unser Leben überblickst und dass du auch den Durchblick behältst bei diesem und jenem, der uns manchmal abhanden kommt. Wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du der treue Gott bist und dass du dein Leben in die Waagschale geworfen hast, dass du dich geopfert hast, damit uns der Himmel offen steht und dass wir nicht in diesem Leben scheitern müssen. Dazu hast du uns Hoffnung gegeben, Reichtum und die überragende Größe deiner Kraft an uns. Wir danken dir dafür, dass wir uns immer wieder besinnen dürfen, zurückzukehren zu dir, vor deinen Füßen zu sitzen und von dir zu empfangen, was wir nötig haben. Wir beten dich darüber an, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns auch in mancherlei, was uns niederdrückt und beschäftigt und nicht loslassen will, doch der die Lösung bist und der Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens, Herr. Das schenke uns mehr und mehr, damit wir Leute werden, an denen sich andere ausrichten und aufrichten können. Amen.